Sehr geehrte Damen und Herren, wie konnte es dazu kommen? Das war die Frage, die ich mir gestellt habe auf der Herfahrt, dass ich hier im Mekka der neurechten Intelligenz in Schnellroda vor 150 jungen Menschen, viele mit scharfem Scheitel oder geflochtenem Haar, über eine historische Figur sprechen soll, die keinen guten Leumund mehr hat und schon gar nicht im bürgerlichen oder in rechten Kreisen. Autobiografisch für mich ist das sehr leicht zu erklären und ich erzähle Ihnen in aller Kürze diese Geschichte, das wird etwas privat und persönlich. Da steigt also ein Junge von 10, 12 Jahren die Bodentreppe hinauf und kramt in der Bodenkammer der Eltern. Und da gibt es einige interessante und spannende Sachen zu entdecken. Hitlerbriefmarken oder eine Volksgasmaske mit Flatterventil, das ganz lustige Geräusche gemacht hat, wenn man ausgeblasen hat. Aber der größte Fund waren zwei Bücher in einem hinteren Regal. Beide älter und beide trugen den Namen Lenin. Das eine Buch war allerdings von Stalin, das war das Buch Grundlagen des Leninismus, ein Klassiker der kommunistischen, stalinistischen Theorie aus dem Jahr 1926. Und das zweite Buch war Materialismus und Empiriokritizismus. Ja, da steht man als 10-, 12-jähriger Junge natürlich erstmal da. Ich trug die Schätze hinunter und fragte meinen Vater, Papa, was ist denn das Empiriokritizismus? Aber er konnte es mir nicht erklären. Besonders spannend waren die Bücher auch, weil im Vorsatz der Name meines Großvaters stand, den ich selber nicht mehr kannte, aber der ein bekannter Kommunist gewesen sein soll, zumindest im regionalen Bereich. Und der hatte in diesen Büchern Anstreichungen, Unterstreichungen, Anmerkungen gemacht und an einer Stelle stand sogar das Wort falsch. Ausrufezeichen. Das war natürlich ein Schock, denn für jeden, der in der DDR aufgewachsen ist, war Lenin eine Autorität. Sie war allgegenwärtig. Selbst mit 10, 12 Jahren kannte man den Namen natürlich. Das Bild hing an allen Ecken und Enden. Und da schreibt mein Großvater falsch ran. Das war also eine enorme Faszination. Und ich wollte wissen, was das ist. Ich begann also, Empiriokritizismus im Lexikon nachzuschlagen und musste lernen, dass dort nur andere seltsame Begriffe standen, wie Fideismus, Solipsismus, Empirismus, Machismus, Empirium, Monismus und so weiter und so fort. Auch die schlug ich nach, nur mit dem Erfolg, dass erneut eine ganze Reihe an undurchdringlichen Begriffen auf meiner Liste standen. Und so entstand im Grunde genommen der Plan, das willst du einmal verstehen können. Und wenn du nur eines dieser Worte begreifen könntest, das war die Idee, dann müssten die anderen sich doch auch erschließen. Und so kam es, dass mein Weg in die Philosophie, der bis heute andauert, just mit Lenin begann. Sie sehen also, für mich schließt sich hier ein biografischer Kreis, und es ergibt vollkommen Sinn für mich, Ihnen dies hier vorzutragen, aber welchen Sinn ergibt es für Sie? Das will ich in der nächsten Stunde versuchen zu beantworten. Unmittelbar stehen wir vor diesem Problem, weil die Sezession, wie Götz Kubitschek gerade sagte, sich Russland widmet und er schickte Themenvorschläge herum. Einer lautete 100. Todestag Lenin. Ich hatte mich natürlich sofort unmittelbar angesprochen gefühlt, war elektrisiert, meldete mich für den Vortrag und merkte schnell, das ist ein Risiko. Das Thema ist enorm, das Thema ist riesig. Kannst du das in 4 Wochen bewältigen? Denn meine letzten intensiven Lenin-Lektüren, die lagen über 35 Jahre zurück. Damals war ich Mitte 20, so alt wie Sie vielleicht jetzt. Die DDR war gerade am Untergehen, die Zukunft war ungewiss, unser Weltbild zerstört. Lenin wurde mir damals, 89, 90, zum zweiten Mal wichtig, besonders seine späten Schriften. Ich hielt mich damals für einen Kommunisten und das konnte in der DDR natürlich nur bedeuten für einen orthodoxen Kommunisten oder man kann auch sagen einen Stalinisten. Ich meinte, es ginge nun darum, die stalinistischen Wurzeln in Partei und Gesellschaft auszuroden und niemand schien als Werkzeug, das einem damals zur Verfügung stand, besser geeignet als Lenin, als der späte Lenin. Ich schrieb einen langen Artikel, sandte ihn an das Neue Deutschland, das ist die Parteizeitung, und die haben ihn angenommen. Sie schrieben mir, dass er kommt und tatsächlich, er war im Neuen Deutschland, Freitagausgabe, doppelseitig. Meine erste Veröffentlichung, das vergisst man genauso wenig wie die erste Liebe. Aber die Überraschung kam, denn unter dem Artikel stand nicht mein Name, sondern der Name irgendeines Doktor so und so. Der hatte sich diesen Artikel fast in Gänze geklaut und unter seinem Namen veröffentlicht. Wahrscheinlich hatte man nicht gewagt, so radikale Gedanken von einem Studenten zu veröffentlichen. Das war die DDR. So hat das funktioniert oder so konnte das funktionieren. Das geübte Auge wird in der ganzen Entwicklung also eine dialektische Figur erkennen, den Dreischritt, die Negation der Negation. Und wenn nun Lenin zum dritten Mal in meinem Leben bedeutsam wird, dann muss es jetzt zur Synthese gerinnen. Durch einen Kommunikationsfehler mit Herrn Kubitschek blieben mir leider nur 4 Wochen, wie gesagt, um die Sache vorzubereiten. Ich begann mich also in Lenin wieder zu vertiefen und ich kann Ihnen sagen, ich war geflasht. Ich war begeistert, ich war hingerissen. Hier liegt ein Schatz vor, ungehoben oder wieder vergraben, den die Rechte sich nicht entgehen lassen sollte. Das wurde mir unmittelbar bewusst. Die Rechte bringt einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber der linken Intelligenz mit. Sie muss sich nämlich nicht distanzieren. Sie braucht keine Woken, Wolten, um sich Lenin zu nähern. Es gibt auch in der Linken, gerade im Zusammenhang mit dem 100. Jahrestag der Oktoberrevolution, einige Veröffentlichungen, die Lenin wieder reaktualisieren wollten. Michael Prie, Stefan Bollinger. Aber die müssen alle den Kotau vor dem Zeitgeist machen und können daher die wahre denkerische Substanz Lenins kaum noch erreichen. Und wenn ich das sage, dann soll das natürlich nicht heißen, das unfassbare Leid, die Armut, das Elend zu unterschlagen, die Millionen Hungertoten, die Ermordeten, Gefolterten, Deportierten, die vor allem unter Lenins Nachfolgern zu beklagen waren, diese zu negieren. Der Kommunismus als entsetzliches Gesellschaftssystem, Experiment, darf in seiner kolossalen Einebnungstendenz, Entortungstendenz, Auflösungstendenz nicht relativiert werden. Wir halten das präsent, aber wir klammern es jetzt aus, wenn wir uns dem Denken Lenins widmen. Wir vergessen aber auch nicht, dass diese Gräuel und diese Primitivität, über die wir auch vorhin schon gesprochen haben, in einer langen russischen Kontinuität stehen, die lange vor Lenins Zeiten einsetzte und wohl auch bis heute nachwirkt. Es geht auch nicht um Identifikation mit Lenins Denken. Wir müssen weder seine Ziele noch seine Methoden befürworten. Um seinen Gedankengängen, zumindest den Nachdenkenswerten unter ihnen, folgen und um diese nutzen zu können. Ich selbst bin Anhänger der Devise Paul Feyerabends, der in seinem Buch Wieder den Methodenzwang, Sie kennen es wahrscheinlich von der Floskel Anything Goes, die für die Postmoderne schlechthin steht, fälschlicherweise, der in seinem Buch die Devise aufstellte und die der eigentliche Kern dieses Klassikers ist: Kein Gedanke ist so alt oder so absurd, dass er nicht unser Wissen verbessern könnte. Wenn ich Ihnen also einige Gedanken Lenins reaktualisiere und über Lenin entwerfe, dann ist das durchaus ganz prinzipiell gemeint. Ellen Kosica hat er einmal gesagt, wir sind die gute Rechte, wir sind die schöne Rechte, wir sind die kluge Rechte. Wenn ich mich umschaue, über die Schönheit müssen wir nicht diskutieren. Über das Gute mögen unsere Gegner denken, was sie wollen, aber sind wir auch klug? Klug sein bedeutet doch vor allem, seinen Denkrahmen ständig zu erweitern und überall dort vor Ort zu sein, wo klug gedacht wird. Und das kann das Neue sein oder das Alte. Und das kann auch die gegnerische Seite sein. Wir sollten uns also, um den Gedanken auszuweiten, neben den eigenen Klassikern auch bei der klugen Postmoderne kundig machen. Derrida, Deleuze, Lyotard, Baudrillard, Virilio, Eco und so weiter. Oder bei der klugen Frankfurter Schule. Adorno, Horkheimer, Habermas, Fromm, Marcuse. Oder eben beim Marxismus. Klugheit ist Filterkunst, herauszufinden, wo die Quellen noch rein sind. Und das ist meist direkt an der Quelle. Das betrifft auch den Marxismus. Später entarteten alle diese Schulen. Die Wässer werden trüb, die Ideologierungen setzen ein. Dann kann man beginnen, das zu negieren. Dann muss es nur noch als gesellschaftliche Tatsache bedacht werden. Aber jedes genuine Denken hat einen rettbaren Kern. Und den gilt es zu sichern. Und wer sich zum Beispiel intensiv dem Marxismus ausgesetzt hat, der sollte vor den meisten Verschwörungstheorien oder vor Wokismus gefeit sein. Denn er sucht hinter allen Erscheinungen die sozialökonomischen, die objektiven, historischen Ursachen und Zusammenhänge. Und damit scheiden in der Regel alle geheimen Ursachen oder die Macht der einzelnen Person oder esoterischer Gesellschaften und dergleichen aus. Im Artikel in der Sezession, den ich hier übrigens nicht wiederhole, sondern ich hatte eigentlich gehofft, dass ich den voraussetzen kann, ich muss Sie nun also bitten, lesen Sie ihn hinterher. Das sind Ergänzungsartikel, Sie erfahren hier etwas, was nicht im Heft steht. Ich möchte auf der Grundlage dieses Artikels mit Ihnen ein paar leninistische oder leninsche, sagen wir besser leninsche Gedankenübungen durchführen. Im Artikel in der Sezession hatte ich versucht, den Nutzen und Vorteil der Lektüre Lenins andeutungsweise darzulegen. Er geht von der Prämisse aus, und das müssen Sie vorerst erstmal schlucken, denn sie lässt sich nur im hermeneutischen Zirkel be- oder widerlegen, dass Lenin das größte oder zumindest ein großes strategisches Genie des 20. Jahrhunderts war, dass er zudem als Politiker, als Ökonom und als Philosoph einiges zu bieten hat, dass er nicht zuletzt ein Bewegungsdenker war, der letztlich, ob man das nun mag oder nicht, in einem gewissen Sinne erfolgreich war, dessen Ganzes auf den Kairos, also auf den geglückten historischen Moment, gerichtetes Denken in jenen welthistorischen Stunden gipfelte, die die Welt erschütterten. Und zwar in ihren Nachbeben bis heute. Dass Lenin sich im November 1917 in einer hyperkomplexen Lage als einem Konglomerat aus historischen Akteuren und sich überschlagenden Ereignissen hat durchsetzen können, das lag, Zitat, am höheren Grad von Disziplin und einer größeren Geschlossenheit, die sich wiederum aufgrund der Parteilehre Lenins ergab. So beschreibt das Boris Meisner, der wahrlich kein Freund Lenins ist, in seiner lesenswerten Studie Partei, Staat und Nation in der Sowjetunion. Um das hiesige Publikum, das einer solchen Prämisse ganz sicher skeptisch, wenn nicht feindlich gegenübersteht, ein wenig anzufüttern, zitierte ich quasi als Autoritätsbeweis einige Granden der konservativen Revolution und Klassiker der neuen Rechten, Karl Schmidt, Hugo Fischer, Valerio Marzu, René Philipp Miller, Ernst Niekisch. Aber auf diese Namen kommt es im Grunde genommen nicht an. Man hätte es auch mit Spengler, mit Max Weber, mit Ernst Nolde, mit Leszek Kolakowski oder mit Berdjajew und vielen anderen machen können, die sich direkt oder indirekt mit der Gestalt Lenins auseinandergesetzt haben. Das ergibt sich aus der einfachen Tatsache, dass niemand mehr die Geschichte beeinflusst hat als Lenin im Guten. Und darum geht es uns hier vor allem, wie natürlich auch im Schlechten und Katastrophischen. Ich versuchte in dem Artikel anzudeuten, dass Lenins Denken auf einem weltanschaulichen Fundament basierend, der Lehre von Marx, und ausgestattet mit einer anpassungsfähigen Denkmethode, der Dialektik, sich in wechselnden Rhythmen aus mehreren Quellen speiste. Und diese waren die historische Analyse der ökonomischen und sozialen Bedingungen, die steht immer am Anfang, die Einfügung dieser Analyse in die Zeitläufe, das Erkennen des Charakters der jeweiligen geschichtlichen Epoche und taktischen Lage, das Begreifen, wer im Moment das historisch treibende Subjekt ist und in welchem Bewusstsein es handelt, das taktisch Mögliche vor dem Hintergrund des strategischen Maximalziels zu definieren, aber ebenso Empirie und Erfahrung. Sie sehen, das geht vom Abstrakten ins Konkrete. Schließlich kam ich zu dem Schluss, dass Lenin sein strategisch-taktisches Genie, die Fähigkeit, in jeder konkreten historischen Phase zu handlungsleitenden, wesentlichen Erkenntnissen zu gelangen, in Zeiten sehr großer historischer Akzeleration und Wechselhaftigkeit anwenden konnte. Er selbst durchlebte, und auch das macht ihn nochmal besonders interessant für uns, er selbst durchlebte revolutionäre, evolutionäre, stagnierende Zeiten. Exil, Verbannung, Illegalität, Krieg, Frieden, aber auch Parteigründung, Fraktionskämpfe, Spaltung bis hin zur aktiven Machtübernahme und zur Machtkonstituierung. Angriffe auf diese Macht von innen und von außen. Und alle diese historischen Situationen musste er theoretisch durchdringen. Wir finden bei ihm nahezu das gesamte Arsenal politischen Denkens in je verschiedenen historischen Epochen und Situationen. Die Rechte studiert Sun Tzu, 500 Jahre vor Christus, Machiavelli, Clausewitz, verwehrt sich aber das Studium von Lenin oder in gewisser Weise auch von Mao, obgleich dessen Ausgriff ein viel, viel größerer war. Lenin ist für uns vielfältig interessant. Wir können aus verschiedenen Perspektiven von ihm lernen. Von seiner Gestalt, seinem Leben, seinen Kämpfen, seinen Begriffen, seinen Theorien, seiner Art zu denken und zu handeln, seinen Schriften selbstredend, die in sich selbst wieder vielfältig sind. Er beherrschte den hohen theoretischen Ton, den aufwühlenden und den populären, und mit einer Schrift etwa wie An die Dorfarmut sogar den didaktischen. Die Art seines Schreibens ändert sich mit der Situation und in schwerer Krisenzeit, wenn Dinge sich entscheiden, wenn die Steine wackeln, wechselt er sogar zum Tagebuchformat. Um an sein Leben und seine Gestalt heranzukommen, müssen wir schwere Hindernisse überwinden. Zuvörderst einen riesigen Wall an historischen Urteilen, die von divinatorischer Veneration, also vom Übermenschen und perverser propagandistischer Übertreibung bis hin zu monströser Dämonisierung reichen und selten eine Mitte finden. Die meisten dieser Urteile irren und haben zugleich recht. Klug sein heißt aber nicht, sich Urteilen anderer hinzugeben. Das Urteil, wenn man es denn schon nicht vermeiden kann, sollte stets am Ende eines langen Prozesses der Annäherung und Auseinandersetzung stehen, der darin besteht, das Denken zu denken, nachzudenken, mitzudenken, durchzudenken und auch weiterzudenken. Ob Lenin ein guter oder schlechter Mensch war, interessiert uns an diesem Ort nicht. Das können wir den Linken und Woken überlassen. Auch nicht, ob er Erschießungsbefehle gegeben hat, die ohnehin nur im historischen Kontext zu bewerten sind. Oder ob aus seiner Lehre eine Schreckensherrschaft erwachsen ist, was ohne Zweifel der Fall ist. Das alles vergessen wir nicht, aber wir abstrahieren davon um an dieses Werk heranzukommen, denn die Wahrheit oder Originalität richtet sich nicht nach dem Charakter eines Menschen, der sie ausspricht. Denn wäre das so, dann dürften wir niemandem mehr zuhören. In 2-3 Sätzen ließe sich das Leben Lenins wie folgt zusammenfassen. Ein Hochbegabter, der durch den Tod seines Bruders, der ein gescheiterter Terrorist war und am Strang endete, das ist übrigens die Diskussion, die wir vorhin hatten, Anarchismus. Lenins Bruder war ein solcher Anarchist, versuchte ein Attentat auf den Zaren, wurde von der Okhrana geschnappt und starb dafür am Strang. Der also durch den Tod seines Bruders animiert zum Marxismus fand und aus der Kombination dieser Lehre mit der elendigen russischen Realität den Schluss zog, dass die Klasse, die er vertrat, der aber selber nicht angehörte, just in seinem Land dazu berufen war, unter Anleitung einer revolutionären Partei, vornehmlich als Vertretern der Intelligenzia, den Lauf der Geschichte zu ändern und ein proletarisches Paradies zu schaffen. Diesem Ziel widmete er mit unfassbarer Energie, Besessenheit, Lernwut und Intelligenz sein ganzes Leben, ging dafür ins Gefängnis, in die Verbannung nach Sibirien, ins Exil für viele Jahre, bereitete sich auf diesen einen Moment vor und war präsent, als es darauf ankam. Die kommunistische Erzählung will uns hier eine Kontinuität einreden, so als hätte Lenins Denken und sein politisches Schaffen ganz zwangsläufig zum Sieg führen müssen. Die antikommunistische Erzählung will uns meist vom historischen Zufall überzeugen. Beide Positionen haben etwas für sich. Ohne seine jahrzehntelange und besessene theoretische und politische Vorbereitung wäre Lenin nicht der damalige historische Sieger geworden, aber selbst mit ihr liefen die meisten historischen Prozesse ohne ihn ab, verpasste er viele Male das theoretische Ereignis. Noch im Januar 1917 sprach Lenin fast resigniert, übrigens auf Deutsch, im Züricher Volkshaus die Worte: Wir, die Alten, werden vielleicht die entscheidenden Kämpfe dieser kommenden Revolution nicht erleben. 10 Monate später war er Vorsitzender des Rates der Volkskommissare und hatte fast die ganze Macht inne. Was wir daraus lernen können, ist unter anderem dies: Ohne akribische Arbeit, die den ganzen Mann erfordert, ist die Wahrscheinlichkeit zu siegen gering. Aber es gibt sie. Sie garantiert dennoch nicht den Sieg. Dass es trotzdem Lenin war, der letztlich triumphiert, als der wohl bedeutendste Kopf unter einer ganzen Phalanx auch von sich bekämpfenden Begabten, ist kein Zufall. Kamev the hour, Kamev the man. Lenin selbst widerlegt in gewisser Weise in seiner Person und in seiner Rolle die marxistische Theorie von der Persönlichkeit in der Geschichte, die davon ausgeht, dass der große Mann nicht existiert, die Leistung des großen Mannes spielt keine Rolle, er ist immer nur Vertreter einer historischen Bewegung oder einer Klasse. Aber Lenin ist nun mal eine Ausnahmefigur und die Vergöttlichung in der kommunistischen Gesellschaft zeigt nur, dass die Kommunisten hier selber ihrer Theorie untreu geworden sind. Lenin war ein sehr rhythmischer Arbeiter, auch daraus kann man Lehren ziehen, der sich den Erfordernissen des Augenblickes unterwarf. In Zeiten historischer Akzeleration verfasste er die meisten seiner taktischen und polemischen Schriften, die machen den Großteil seines Werkes aus. Bei einer Verlangsamung oder in Phasen der historischen Ohnmacht, etwa nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges, als ihm keine Möglichkeit mehr bestand, politisch einzugreifen, konnte er sofort auf Tiefenkonzentration umschalten, las wie ein Besessener und schuf seine grundlegenderen Werke, die philosophischen und ökonomischen Werke, wie zum Beispiel Was tun oder Die Entwicklung des Kapitalismus in Russland, berühmt, der Imperialismus als höchstes Stadium, des Kapitalismus, Staat und Revolution oder eben auch jenes Materialismus, Empiriokritizismus. Auch diese Schriften waren meist Resultat eines strategischen Streites. So hatte sich, ich referiere jetzt auf Materialismus und Empiriokritizismus, so hatten sich über die Gedanken Ernst Machs, eines Physikers und Philosophen, ein empiristischer Positivismus in den Marxismus eingeschlichen, eine Sinnesphilosophie, der die in Anspruch genommene Objektivität des Marxismus in Frage zu stellen drohte und auch unter führenden Marxisten, etwa Bogdanow oder Lunacharsky, Anhänger fand. Hätte sich der Weg in den Idealismus durchgesetzt, dann wäre es mit der Revolution und der Befreiung der Arbeiterklasse vorbei gewesen. Für Bogdanow endete der Streit mit Lenin in einer ewigen Trennung von ihm. Lunacharsky wurde später Volkskommissar für Bildung. Also das, auch das zeigt die Flexibilität dieser Figur. Dahinter verbirgt sich ein Grundprinzip des leninschen Wesens, der Dialektik aus Hauptziel und Zwischenzielen. Er war unglaublich flexibel und adaptionsfähig im Hinblick auf komplexe und sich ständig ändernde Situationen, aber nahezu komplett unnachgiebig im Hinblick auf die revolutionären Prinzipien. Das heißt, er suchte ununterbrochen neue Wege und Lösungen oder versuchte, alte Lösungen zu modifizieren, sobald sich die Lage änderte oder die Methoden sich nicht mehr als optimal erwiesen. Dazu legte er sich ein habituell verinnerlichtes Besteck zur Beobachtung und Bewertung der aktuellen Lage zurecht. Dieses bestand aus einer Daueranalyse, einem ununterbrochenen Durchdenken der großen gesamtgesellschaftlichen, der historischen Situation, der Befragung der geschichtlichen Bewegung nach den historischen Subjekten, also jenen Kräften, Klassen, Organisationen, Parteien, Individuen, die in der jeweiligen Lage agierten und überhaupt nur agieren konnten. Die strategische Basis war die sozialökonomische Analyse. Die intellektuelle Basis war in erster Linie die Lehre von Marx und Engels und der lebendigen marxistischen Diskussion. Die Methode war in der Theorie die Dialektik Hegels bzw. die materialistische Dialektik, die sich von der Hegelschen durch das Rekurrieren auf die Materie als das Bewegliche unterschied. Sein Studium bestand aus mehreren Facetten, den marxistischen Klassikern und diese immer und immer wieder, die kannte er quasi auswendig, zumindest das, was zu seiner Zeit davon publiziert war, der historischen und zeitgenössischen, ökonomischen, historischen, philosophischen und wissenschaftlichen Literatur und das Studium der aktuellen Presse in mehreren Sprachen und aus mehreren Ländern. Und schließlich der aktive Austausch mit Vertretern der arbeitenden Klasse und, das kommt noch dazu, dazu komme ich später noch, der oft harte Streit mit Kampfgefährten. Gerade letzteres, also der harte Streit mit Kampfgefährten, ist ein auffälliges Alleinstellungsmerkmal Lenins und ich denke, hier sollten wir sehr aufmerksam lesen. Im oft verbissenen und nicht zuletzt auch ätzenden und zynischen Streit mit Vertretern des eigenen Lagers versuchte Lenin seine Position immer weiter zu verfeinern. Die beißenden Streitigkeiten, die viele Leser übrigens davon abschrecken, Lenin zu lesen, man liest das ganz oft, selbst ein Peter Sloterdijk lehnt Lenin wie auch Marx ab mit dem Argument ab, wer so radikal und böse über andere Menschen spräche, der sei nicht das lesenswert. Und Herr Kubitschek hat im Grunde genommen ein nahezu ähnliches Argument vorhin gebracht. Ich möchte dem gern widersprechen. Diese beißenden Streitereien mit dem Ähnlichen werden oft als Rechthaberei, Streitsucht, Missgunst, charakterliche Verrohung und Ähnliches verstanden. Und es ist gut möglich, dass Lenins charakterliche Defizite seine Arroganz gegenüber intellektuell Unterlegenen, seine Unfähigkeit, andere Meinungen zu akzeptieren, eine Rolle gespielt haben in diesen Streitereien. Seine scharfen, ununterbrochenen Debatten mit hunderten Gegnern aus seinem unmittelbaren Umfeld darauf zu reduzieren, heißt aber, den wesentlichen Punkt zu übersehen. Und der lautet, Lenin nutzte diese Streitereien zur Schärfung seiner theoretischen Aufmerksamkeit und zur Ziselierung seiner eigenen Ideen. Lenin liebte den offenen Streit, genoss die harte Auseinandersetzung, sofern sie zu Resultaten führte. Er erinnerte sich einmal an den Vorwurf eines Delegierten auf einem Parteitag, der klagte, dieser Delegierte klagte, welch drückende Atmosphäre herrscht doch auf unserem Parteitag, soll heißen, es gab keine Meinungsvielfalt. Und die intoleranten, Entschuldigung, und meinte die intoleranten Zänkereien. Lenin erwiderte, was für eine herrliche Sache ist doch unser Parteitag. Ein freier, offener Kampf, die Meinungen sind geäußert, die Schattierungen haben sich abgezeichnet, die Gruppen sind umrissen, der Beschluss ist gefasst. Es geht vorwärts, das lobe ich mir, das ist Leben, das ist etwas anderes als die endlosen, langweiligen, intelligenzlerischen Wortgefechte. Es gibt Situationen, in denen der Riss noch vertieft werden muss, weil nur mittels dieser Vertiefung alles Ungefragte und Unausgesprochene endlich auf den Tisch kommt. Es gibt im Übrigen zahlreiche Beispiele dafür, dass Lenin sich vom besseren Argument durchaus überzeugen ließ, auch wenn er es anfangs abgelehnt hatte. Man kann von ihm also trotz des Vorurteils, er sei intolerant gewesen, eine lebendige Streitkultur lernen. Und das scheint mir in Zeiten, in denen die Mimosen blühen, wie noch nie in der Geschichte, keine unbedeutende Lehre zu sein. Neben der aufgeworfenen Frage nach dem historischen Akteur bringt diese Abgrenzungssucht ein weiteres bedeutendes Thema für die rechte Bewegung und Intelligenz ans Licht. Es geht nicht nur darum, Übereinstimmungen festzustellen, sondern auch der Differenzen bewusst zu sein. Ein wesentlicher Vorteil des Marxismus und insbesondere seiner leninschen Weiterentwicklung ist das Bewusstsein, Vertreter eines mächtigen historischen Akteurs zu sein, des Proletariats. Die Leninsche Partei verstand sich als Avantgarde der Arbeiterklasse. Diese ließ sich durch sozioökonomische Spezifika relativ sicher zusammenfassen und definieren, weshalb es dem Marxismus möglich war, von einem objektiven Klasseninteresse zu sprechen, das sich in jedem Arbeiter verwirkliche, ganz unabhängig davon, ob ihm das subjektiv selbst bewusst war. Materialismus und Empiriokritizismus diente nicht zuletzt gerade der philosophischen Untermauerung des Konzepts vom objektiven Interesse und der objektiven Wahrheit oder der absoluten Wahrheit, wie Lenin das nennt, die erkennbar sei, aber nicht im Sinne der Erkenntnismöglichkeit von allem, sondern als Grenzphänomen, dem durch die Wissenschaft jeweils ein Körnchen, wie Lenin schreibt, hinzugefügt wird. Diese Idee der objektiven Wahrheit des Marxismus steht dem konservativen Wahrheitsbegriff viel näher als der fluide, dekonstruierende Wahrheitsbegriff des postmodernistischen, fragmentierenden, experimentellen Denkens, das sich in seiner Wurzel zwar auf den klassischen Marxismus berufen hat, diesen aber, wie wir wissen, wie fast alles Vernünftige, pervertierte, umdrehte und sinnentstellend missbrauchte. Heute hat die Rechte mehr Anspruch darauf, Erbe des Marxismus zu sein, als die woke Linke. So ließe sich vielleicht auch das Wagenknecht-Phänomen erklären. Der straffe Marxismus und Leninismus führt trotz proklamierten Internationalismus nicht zur Auflösung der Nation und auch nicht zur Zerstörung der eigenen Kultur. Aus all dem folgt aber, dass der Stolz auf das Deutsche, die Identifikation mit dem Deutschen und das sich hineinstellen in die deutsche Geschichte und Tradition, in diese große Erzählung, unbedingt auch Marx und Engels, den Marxismus und die deutsche Arbeiterbewegung mit einschließen sollte. Engels selbst hatte dafür Gründe angegeben und Lenin zitiert diese Passage aus dem Deutschen Bauernkrieg von 1850 in seiner Schrift Was tun, die vielleicht die bekannteste hier sein dürfte. Zitat Engels. Engels von Lenin zitiert. Die deutschen Arbeiter haben vor denen des übrigen Europas zwei wesentliche Vorteile voraus. Erstens, dass sie dem theoretischsten Volk Europas angehören und dass sie sich den theoretischen Sinn bewahrt haben, der den sogenannten Gebildeten Deutschlands so gänzlich abhanden gekommen ist. Ohne Vorausgang der deutschen Philosophie, namentlich Hegels, wäre der deutsche wissenschaftliche Sozialismus, der einzige wissenschaftliche Sozialismus, der je existiert hat, nie zustande gekommen. Ohne theoretischen Sinn unter den Arbeitern wäre dieser wissenschaftliche Sozialismus nie so sehr in Fleisch und Blut übergegangen, wie dies der Fall ist. Das würde umso deutlicher, führt Engels dann weiter aus, wenn man die deutsche mit der englischen, französischen oder belgischen Arbeiterbewegung vergleiche. Dem wäre noch die exorbitante Bedeutung Karl Kautskys für Lenin, der auch deutscher Theoretiker war, hinzuzufügen. Die deutsche Theorie, die deutsche Sozialdemokratie und die deutsche Arbeiterbewegung waren für Lenin zeitlebens die größten Inspirationsquellen. Erik Lehnert hat es ja vorhin auch schon angedeutet. Ein solches einigendes historisches Subjekt fehlt der rechten Theorie heute und das ist ganz wichtig. Sie vertritt niemandes objektive Interessen auf der sozioökonomischen Skala und ist in einer sich fragmentierenden Welt immer weniger in der Lage, ein solches kollektives Subjekt zu finden. Das Volk besteht aus der Summe aller Vertreter aller sozialer Schichten und hat daher weniger ein ökonomisches als ein historisches Interesse. Aber auch dies wurde in den westlichen Gesellschaften sehr erfolgreich dekonstruiert, weltanschaulich und ethnisch fragmentiert und durch allumfassende Ideologisierung und Propaganda intellektuell entmündigt. Dennoch ist die deutsche Theorie noch spürbar und nachwirkend. Ich habe soeben das Wort Propaganda in den Mund genommen. Ich möchte jetzt einen methodischen Umschwung machen und Ihnen anhand der Begriffe Propaganda und Agitation ein Beispiel leninschen Denkens präsentieren. Das ist ein Wechsel in die Konkretion. Am Beispiel der Propaganda und der Agitation lässt sich der Wert des leninschen Denkens der Sache nach gut nachvollziehen. Nachfolgend, okay. Es gibt die Position im rechten Universum, dass Manipulation, und das ist die Grundlage aller Agitation und Propaganda, abzulehnen sei, da unmoralisch und Kampfmittel des Gegners. Es stellt sich meines Erachtens schon hier die Frage, ob man nicht einer linken Argumentationsfigur aufliegt, nämlich der Fallacy of Moral Reasoning, mit anderen Worten der moralischen Überhöhung. Grundsätzlich sollte man jedoch anerkennen, dass Manipulation, also das an die Hand nehmen, das bedeutet dieses Wort, etwas Unvermeidliches ist. Jeder, der schreibt, manipuliert. Denn mit jedem sinnvollen Text, umso mehr mit politisch motivierten Texten, soll ein Ziel erreicht, eine Botschaft vermittelt werden. Dazu nutzt der Autor stilistische Mittel und sofern diese nicht nur auf Schönheit abzielen, manipulieren sie inhaltlich. Ein sinnvoll gestaltender, botschaftstragender Text versucht immer, den Leser zu beeinflussen, ihn an die Hand zu nehmen. Und sei es nur, um dem Gang der Gedanken zu folgen bzw. diesen zu lenken. Dabei bedient er sich bestimmter Mittel oder auch Tricks, wenn man so will, rhetorischer Art, Metaphern, das ganze grammatische Spektrum aus Lexik, Syntax, Logik, Konstruktion, Gedankenführung, da steckt das Manipulieren schon wieder drin. Und auch dieser Text, den ich Ihnen jetzt vortrage, versucht zu manipulieren, etwa davon zu überzeugen, dass es gut, richtig und hilfreich sei, Lenin zu studieren und anzuwenden. Ganz unabhängig, welcher politischen Position man sich nahe fühlt. Diese Manipulation kann gut oder schlecht funktionieren, gut oder schlecht gemacht sein. Aber sie ist nicht hintergehbar. Nicht das Manipulieren selbst ist das Problem, sondern problematisch wird es nur, wenn es auf Täuschung, auf Wahrheitsbeschneidung, auf Demagogie oder gar Lüge beruht, auf psychologischer Programmierung, Gehirnwäsche und so weiter. Das aber sind ethische Fragen und schon keine politischen mehr. Und so ist es auch mit der Propaganda, die im lenischen Universum ein ganz zentraler Begriff war, die selbst nur eine Form der Manipulation darstellt. Auf die Mittel und Möglichkeiten der Propaganda und Agitation zu verzichten, bedeutet, die andere Wange hinzuhalten, wenn man geschlagen wird, ohne auf eine Glaubensgewissheit zurückgreifen zu können. Es dreht sich also um die Differenz von Politischem und Religiösem. Voraussetzung dafür ist, dass das Begriffspaar Agitation und Propaganda seine pejorative, also seine negative Bedeutung verliert und seine ursächliche wiedergewinnt. Propagare heißt verbreiten, agitare heißt erregen, animieren. Man verstand darunter zu Lenins Zeiten eine, Zitat, intensive und weit gefächerte Bildungsarbeit, und das ist doch etwas ganz anderes, deren Ziel der bewusste Arbeiter war, ein rationaler und kultivierter, gebildeter und sich wohlverhaltender politischer Mitstreiter. Lenin vertrat selbstredend die positive politische Position. Zitat, Klarheit der Propaganda und Agitation ist eine Grundbedingung. Man muss an das Wesentliche denken, daran, dass die Wahrheit, die in dieser Agitation steckt, sich zu allen Köpfen Zugang verschafft. Und um die Wahrheit kommt man nicht herum, Zitat Ende. In seinem frühen Grundlagentext Was tun, kam er zu dem Schluss, und ich möchte Sie bitten, diesen Gedanken auch auf die heutige Zeit zu übertragen, dass die Arbeiterklasse, ersetzen Sie dieses Wort, aus sich heraus kein eigenes proletarisches Bewusstsein erlangen kann, dass sie stets nur trade unionistischen Forderungen gelangt. Das heißt, sie will bessere Lebensbedingungen, ist aber nicht an einem Systemwechsel, an einer Machtübernahme interessiert. Sie verfehlt ihr objektives Klasseninteresse. Letztlich hat sie, um die Frage auch für unsere Zeiten zu aktualisieren, kein ausreichendes Problembewusstsein. Dieses müsse von außen in die Masse hineingetragen werden, und das geschieht nach einer alten sozialdemokratischen Parole durch Propaganda, Agitation, Organisation. Letztere, die Organisation, verlange nach einer straff organisierten avantgardistischen Partei und einer Elite als Berufsrevolutionären. Die Agitprop habe also nicht nur zu überzeugen, sondern überhaupt erst einmal ein Bewusstsein zu erzeugen. Dazu gehört etwa die Frage nach den eigenen Interessen. Sichtbar eine auch heute noch sehr valente Frage, speziell in Deutschland, wo Politik und große Teile der Bevölkerung ganz engagiert gegen ihre eigenen und auch gegen ihre eigenen nationalen Interessen handeln. Lenin folgt der Definition Plechanows, die lautet, der Propagandist vermittelt viele Ideen an eine oder mehrere Personen, der Agitator aber vermittelt nur eine oder wenige Ideen an viele Personen. Mit anderen Worten, der Propagandist vermittelt Theorie, der Agitator vermittelt zusammenfassende Parolen, Appelle und selbstevidente Empirie erregen. Lenin, der Propagandist, Zitat, muss bei der Behandlung der Frage, und das ist jetzt ein schönes Beispiel, der Propagandist muss bei der Behandlung der Frage der Arbeitslosigkeit die kapitalistische Natur der Krise erklären. Der Agitator dagegen wird bei der gleichen Frage das allen seinen Hörern bekannteste und krasseste Beispiel herausgreifen, zum Beispiel den Hungertod einer arbeitslosen Familie. Die metapolitische Rede zählt also eher zur Propaganda. Die Wahlrede oder die Parteitagsrede trägt stärker agitatorische Züge. Die eine muss sich auf die wissenschaftliche Praxis beziehen, die andere auf die lebensweltliche, wobei die Wissenschaft von Wissenschaft nur dann die Rede sein kann, wenn sie die Lebenswelt erfasst und von Lebenswelt nur dann, wenn sie wissenschaftlich erfassbar ist. Praxisnähe bedeutet für Lenin zum einen die Kenntnis und das Ernstnehmen der unmittelbaren Sorgen der Arbeiter, aber auch das Bemühen, aus der Theorie heraus nach praktischen Lösungen zu suchen. Der Arbeiter war nicht nur ein theoretisches Objekt der Aufmerksamkeit für Lenin, man musste ihm auch ganz konkrete Ideen geben können. Die Dialektik aus Abstraktion und Konkretion, aus Theorie und Praxis, aus dem Was musste sich ein realisierbares Wie ergeben. Diese Forderungen stellte Lenin bereits 1897, also von Beginn seiner intellektuellen Karriere her. Insbesondere die Agitation bedarf einer einfachen Sprache. Diese wiederum darf nicht zur Phrase erstarren, sie muss sich ans jeweilige Publikum anpassen. Man kann über ein Thema nicht, Zitat, in gleicher Weise darüber sprechen auf einer Betriebskundgebung und in einem Kosakendorf, in einer Studentenversammlung und in einer Bauernhütte, von der Tribüne der dritten Duma herab und in den Spalten eines im Ausland erscheinenden Organs. Die Kunst eines jeden Propagandisten und eines jeden Agitators besteht eben darin, einen gegebenen Hörerkreis auf die beste Weise zu beeinflussen, indem er eine bestimmte Wahrheit so darstellt, dass sie für diesen Hörerkreis möglichst überzeugend ist. Zum Problemkreis der Sprache gehört auch die Frage der Losungen, wie Lenin das nannte. Heute würde man vielleicht Meme sagen. Es geht nicht um die Schwemme von Losungen, sondern um die richtige Losung zur rechten Zeit. Die Losung muss in sich selbst beweglich und flexibel sein. Sie muss sich den historischen Umständen anpassen können. Lenin nannte das Phrasen, wenn die Losungen an der aktuellen Notwendigkeit vorbeigehen. Die Dekrete, diese berühmten Dekrete über den Frieden, das Dekret über den Grund und Boden, das Dekret über die nationalen Rechte der Völker Russlands, die Lenin unmittelbar nach der Oktoberrevolution erlassen hatte, waren machtvolle Losungen, die unmittelbar den Großteil der Menschen im Russland des Jahres 1917 ansprachen und wesentlich wurden für den Anfangserfolg der Bolschewiki. Hätte Lenin diese Losungen nicht verkündet, wäre der Erfolg der Revolution vermutlich gefährdet worden. Agitation ist aber auch die politische und praktische Tat. Wir reden also nicht nur über das Sprechen, sondern auch über das Tun. Und das auf verschiedenen Ebenen. Jeder Streik, jede Demonstration war in sich selbst ein Agitationsmittel und konnte genutzt werden. Die Losung muss sich auch in Taten äußern. So betont Lenin, hätten wir aber darauf verzichtet, den Dekreten den Weg vorzuzeichnen, dann wären wir Verräter am Sozialismus. Diese Dekrete, die praktisch nicht auf einmal und nicht vollständig durchgeführt werden konnten, also sie konnten nicht durchgeführt, aber sie wurden trotzdem verkündet, die praktisch nicht einmal und nicht vollständig durchgeführt werden, spielten für die Propaganda eine große Rolle. Wenn wir früher mit allgemeinen Wahrheiten Propaganda trieben, so machen wir jetzt Propaganda durch die Arbeit. Das ist auch Propaganda, aber Propaganda durch die Tat. Nur nicht im Sinne isolierter Aktionen irgendwelcher Hitzköpfe. Mehr noch, Lenin weitet den Begriff auch auf das gute Beispiel aus. Und das bedeutet, wenn man den Gedanken zu Ende denkt, dass das Vorbildliche, das Richtige, das einfache Leben. Und schauen Sie sich um, meine Damen und Herren, wo Menschen genuin zufrieden sind oder glücklich sind, in sich ruhen, nicht durch zivilisatorische Errungenschaften geschädigt, wo sie normal sind, wo man offen und unverstellt reden und das wahrhaft Schöne genießen kann. Dort sollten Sie sich anschließen. Freilich darf dieses richtige Leben, ich hoffe, Sie verstehen den Wink, gerade nicht im Verborgenen bleiben, wenn es propagandistische Wirkung entfalten soll. Nur dann kann es auch politisch sein und nur dann gilt Lenins Diktum, politische Agitationsarbeit ist niemals vergeblich. Ich mache jetzt eine letzte Volte. Ich möchte Sie nicht entlassen, ohne die ganze Sache abzurunden. Nimmt man Artikel und Vortrag zusammen, dann wurde mit einigen Klassikern der konservativen Revolution begonnen. Aber auch dieser Kreis schließt sich hier dialektisch. Lenin ist auch bei der neuen Rechten virulent. Und ob Sie es bemerkt haben oder nicht, aber ich habe Sie unter anderem damit zu manipulieren versucht, indem Versatzstücke hier anwesender Autoren eingebaut wurden, um diese Kontinuität anzudeuten. Mindestens zwei oder drei Autoren im Sezessionsumfeld sind mehr oder weniger verkappte Leninisten, auch wenn das einer von ihnen, Götz Kubitschek, nicht gern hören mag. Aber lesen Sie nur den grundlegenden Beitrag vom Vorbehalt. Und Sie werden bei genauer Lektüre und trotz der heideggerianischen Grundlegung die leninschen Obertöne nicht überhören. Das gilt auch für Kubitscheks Taktik- und Strategiebücher, die Spurbreite des schmalen Grats und hin und wieder zurück oder für Provokation. Dieses sich ständig fragen, wo sind wir, wer sind wir, welche Rolle spielen wir in der Draufsicht, wenn wir von unseren Absichten abstrahieren, die Selbstbefragung, das alles findet Entsprechungen, Parallelen, Vorbilder, auch wenn die Sprachen sich natürlich vollkommen unterscheiden im Werk Lenins. Sie ergeben sich selbstverständlich aus dem grundsätzlichen Ansatz. Ich möchte Götz Kubitschek nicht unterstellen, dass er bei Lenin um Rat gesucht hat. Das ist allerdings bei Benedikt Kaiser anders, der den Marxismus als Quelle nutzt. Das ist kein Geheimnis. Und wenn er sich zuletzt verstärkt auf Gramsci beruft, dann ist das ohne Lenin gar nicht möglich, denn fast alle Zentralgedanken Gramscis stammen von Lenin, der selbst ein bekennender Leninist war. Und schließlich ist Ihnen hoffentlich bewusst, dass die rechte Inkarnation Lenins unter uns weilt, leider heute nur im Geiste. Sie hatte nur vor lauter Aktivismus bisher kaum Zeit zur grundlegenden theoretischen Arbeit. Seit letztem Jahr aber liegt das erste umfassende Buch vor. Die Rede ist natürlich von dem großartigen Regime Change und von Martin Sellner. Das ganze Buch ist in seiner Anlage durch und durch ein Werk Lenins vergleichbar. Es schließt auch mit einem Kapitel, was tun, und endet wortwörtlich mit einem Zitat Lenins, das da lautet, damit endet Martin Sellner sein Buch, der Zwiespalt zwischen Traum und Wirklichkeit ist nicht schädlich, wenn nur der Träumende ernstlich an seinen Traum glaubt, wenn er das Leben aufmerksam beobachtet, seine Beobachtungen mit seinen Luftschlössern vergleicht und überhaupt gewissenhaft an der Realisierung seines Traumgebildes arbeitet. Gibt es nur irgendeinen Berührungspunkt zwischen Traum und Leben, dann ist alles in bester Ordnung. Das ist Lenin, was tun und Martin Sellner. Gerade das hat auch Mariam Lau vor 3 Wochen deutlich verunsichert, als in der Zeit, eine Journalistin aus der Zeit, als sie Sellners Buch erwähnte und überrascht feststellte, dass die Rechte nun die klassische Linke liest. Und nicht nur Gramsci, sondern auch Lenin. Sellner folgt, überbietet und unterbietet Lenin. Ursächlich hatte ich vor, darüber etwas genauer auseinanderzunehmen. Ich kann es jetzt hier nur andeuten. Man kann hoffen, dass es vielleicht mal zu einer Diskussion mit Martin Sellner kommen kann. Er folgt Lenin im gesamten Aufbau und im Wille seiner strategischen Skizze. Leninartig sind auch die Bedeutung des Kampfes um Rede- und Meinungsfreiheit, die Lenin in Was tun begründet und in umliegenden Schriften begründet hatte. Denn erst wenn man frei sprechen kann und über entsprechende Organe verfügt, kann das eigene Gedankengut überhaupt erst unter die Leute gebracht werden. Und spätestens seit gestern der Pressekonferenz unserer Innenministerin wissen wir, wie wichtig diese Frage wieder wird. Die Idee Repression in Progression, politische Nachteile in taktische Vorteile umzuwandeln, Sellner spricht manchmal von Jiu-Jitsu oder Aikido, ist ebenso bei Lenin präsent wie etwa das systematische Ausnutzen der demokratischen Zwänge, also der durch die Demokratie selbst auferlegten Ansprüche. Was Sellner Non-Strategie nennt, ist im Grunde nichts anderes als der Furor der kleinen Differenz, wie ich das nenne, das theoretisch begründete sich Absetzen vom irrigen Eigenen. Auch wenn Sellner deutlich freundlicher und kompatibler argumentiert als Lenin, was wahrscheinlich schon ein Tribut an den Zeitgeist ist. Er überbietet Lenin, etwa in der Höherbewertung der metapolitischen Macht oder in der Bedeutung der kulturellen Hegemonie, die zwar als Konzept auf Lenin zurückgeht, die dieser aber nie in einer administrativen und bürokratischen Hegemonie unterworfen hätte. Das heißt, diese Hegemonien waren für Lenin wichtiger als die kulturelle Hegemonie und man sollte darüber sehr genau nachdenken. Das betrifft auch das Buch von Martun Bekesh, ob diese Idee der kulturellen Hegemonie im herrschaftsfreien Raum, so möchte ich das mal nennen, überhaupt funktionieren kann. Sellner unterbietet Lenin unter anderem an 2 sehr entscheidenden Punkten. Er erlaubt sich nicht die gesamte Klaviatur der politischen Mitte. Sellner lenkt das Regime ein, geht der Modus des Social Change weiter. Ist das nicht der Fall, muss eine gewaltfreie Wende den Sturz der Diktatur bewirken und die Möglichkeit des demokratischen Social Change wiederherstellen. Eines von vielen möglichen Zitaten. Eine solche strategisch-taktische Einschränkung hätte sich Lenin nicht gestattet. Er schreibt etwa über den Terror, unter dem er allerdings etwas anderes verstand, als wir das heute zu tun. Terror zu Sowjetzeiten oder zu russischen Zeiten war das gezielte Töten von Repräsentanten der Macht und nicht in eine Menge reingehen und so viele wie möglich mitnehmen. Er schreibt über den Terror Lenin, dass Marxisten ihn zwar entschieden ablehnen, insofern konform mit Sellner, aber selbstverständlich nur, wieder Zitat, aus Gründen der Zweckmäßigkeit und nicht der Grundsätzlichkeit. Auch eine ethische Grenzziehung, wie sie Sellner immer wieder macht, bei rationaler Argumentation hätte sich Lenin nicht auferlegt. Schwerer aber wiegt, dass Sellner bei seinen Analysen die sozioökonomischen Grundlagen weitgehend negiert und auf einer Ebene der Willensbildung hängen bleibt. Damit verwehrt er sich die Einsicht in die materiellen Ursachen der Erscheinungen, gegen die er ankämpft. Das Migrationsproblem erscheint ihm daher als eines, das politisch restriktiv oder politisch aktiv lösbar wäre. Migration aber, ganz grob gesagt, in unserem Zeitalter ist ein Phänomen, das ökonomische, ökologische, demografische und vor allem auch mediale Ursachen hat. Auch die gehören in den materiellen Bereich. Und die sind on the long run überwältigend. Natürlich muss unmittelbar politisch reagiert werden. Die Aufgabe jedoch ist viel größer. Auch dazu kann man bei Lenin einiges erfahren. Das Primat der Bewusstseinsfaktoren, das Primat der Metapolitik ist ganz unleninistisch gedacht. Sellners Ideologiezentriertheit hätte Lenin als idealistisch abgelehnt. Die Engführung auf Metapolitik und demografische Frage hätte Lenin als Renegatentum bekämpft. Sein Ansatz war viel breiter und versuchte, alle gesellschaftlichen Erscheinungen zu erfassen. Das bedeutete auch eine sehr viel breitere Lektüre. Nichtsdestotrotz ist Regime Change, Sie kennen es hoffentlich, ein Meilenstein, der es verdient, gelesen und diskutiert zu werden und auch kritisiert zu werden. In Martin Sellner hat die Neue Rechte ein Juwel, das geschützt, poliert und unterstützt werden muss. Nun habe ich Sie so weit zu manipulieren versucht, dass Sie den Nutzen und Vorteil der Lenin-Lektüren sehen sollten. Sollte es mir gelungen sein, dann möchte ich Ihnen anschließend noch ein paar Lektüre-Tipps geben. Eigentlich, das möchte ich noch einschieben, hatte ich sogar noch vor, es ist der blanke Größenwahn, eine Schrift Lenins mit Ihnen auszulegen und um dem Gedankengang zu folgen. Das würde den Rahmen jetzt doch sprengen. Ich habe aber von der Sache 4 oder 5 Kopien. Wenn es jemanden interessiert, dann teile ich das gern aus. Kann man sich individuell durcharbeiten. Lesen Sie Lenin. Wenigstens seine Hauptschriften, welche das sind, das finden Sie in jedem Lexikon. In der DDR gab es verschiedene ausgewählte Werke in 1, 2, 3, 6 Bänden. Die sind alle relativ günstig zu haben. Auch die 40-bändige Werkausgabe kann man schon für 200 Euro bekommen. Einzelbände ab 1 Euro, das sind alles keine Investitionen. Als Sekundärliteratur empfehle ich Ihnen mindestens 2 Biografien aus 2 verschiedenen weltanschaulichen Gesichtspunkten. Theoretische Auseinandersetzung empfehle ich unbedingt Georg Lukács, Lenin, Studie über den Zusammenhang seiner Gedanken. Das ist eine sehr positive Auseinandersetzung. Relativ unkritisch, aber sie erfasst einen Großteil der wirklich validen Gedanken Lenins. Und wer es ganz knapp haben möchte, dem sei Eugen Kogon empfohlen, sein Buch über Lenin, ein biografischer Essay. Wer länger tauchen will und richtig tief hinabtauchen will, der sollte Hugo Fischers tiefsinniges Werk aus dem Jahre 1933 heranziehen. Benedikt Kaiser hat das auch in der Sezession mal rezensiert. Wesentliche Arbeiten zu Lenin in den letzten Jahren sind leider nur auf Englisch erschienen. Das absolute Ausnahmewerk ist Lars T. Lee, Lenin Rediscovered, What is to be Done in Context. Das ist ein 800-Seiten-Werk, in dem Lee die Entstehung, die Zusammenhänge dieses maßgeblichen Werkes Lenins ausleuchtet. Ein wunderbares Buch, das den ganzen Komplex der Zeit des Denkens, des Denkers und des Textes erfasst. Empfehlenswert ist auch das soeben erschienene Buch von Paul LeBlanc, ein Trotzkist. Lenin Responding to Catastrophe 2023 erschienen. Und damit möchte ich es bewenden lassen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.